Was qualifiziert dich denn dazu, zu dem Thema zu reden, das du bei der Ringvorlesung behandelst?
Ich bin für die letzte, sage ich mal, seit 2001, das ist die letzte 14, 15 Jahre, mit dem Thema von internationaler Entwicklung, aber auch mit Flüchtlingen beschäftigt. Ich war erstmal eine Diplomatin in Genf mit den Vereinten Nationen und da war ich beschäftigt mit dem Thema Flüchtlinge in den Nahen Osten. Danach habe ich meine Promotion gemacht in Leipzig über dieses Thema von Asyl in gelobtem Land und die afrikanische Flüchtlinge nach Israel. Die haben seit in die vergangenen 10 Jahre gekommen. Darüber habe ich publiziert viele mit Oxford University Press, drei Großartikel in den letzten 2 Jahren und der Monograph ist in Druck heute irgendwo und das wäre in London publiziert, eine große, sehr bekannte englische Verlag, IB Torres, dieses Jahr.
Wie ist denn die Asylgesetzgebung in Israel? Ich habe irgendwo gelesen, es gibt eigentlich gar keine.
Da ist es nicht korrekt. Also Israel, durch diese Forschung, die ich habe gemacht in den letzten 3 Jahren, also ich war begeistert, denn ich habe diese Forschung begonnen in 2012 und das war die heißeste, großeste Kriegszeit in Israel wegen dieser Flüchtlinge. Und mein erster Schock war zu finden, dass Israel hat unterschrieben und ratifiziert die 1951 Genfer Flüchtlingskonvention und dass dieses Gesetz war reingekommen nach dem israelischen Nationalgesetz. Und dadurch habe ich begonnen zu untersuchen, zu verstehen, wie war das so, dass Israel hat diese Konvention unterschrieben. Und da habe ich gefunden, dass sie hat nicht nur unterschrieben, die Konvention, sondern sie hat geschrieben, die 1951 Flüchtlingskonvention für die ganze Welt. So letztendlich die israelische Diplomat damals, die jüdische Diplomat Jacob Robinson, hat diese ganze Konvention fast geschrieben, mit der Hilfe von anderen Diplomaten. Aber das war seine Haupttätigkeit, sage ich mal so.
Jetzt ist 1951 ja schon doch eine Weile her. Hat sich seitdem was verändert?
Erstmal muss man verstehen, dass die Genfer Flüchtlingskonvention gilt nicht für palästinensische Flüchtlinge. Also sie sind nicht unter dem Schutz für diese Konvention, weil sie haben schon UNRWA seit 1948 und die haben eine andere Flüchtlinge-Agency in die Vereinten Nationen. Also die Situation war so, dass Israel hat diese Konvention unterschrieben und ratifiziert, aber zwischen 1951 und 2006, sage ich mal so, hat keiner Flüchtlinge nach Israel gekommen. Also das war sozusagen ein von diesen 10. von Konventionen, das wir haben in die Vereinten Nationen, das die ganze Welt unterschreibt. Aber das hat nicht eine große Bedeutung für Israel. Und dann kam diese Flüchtlingswelle. Einen Tag übermorgen, Israel findet sie selber in einer Situation, wo sie ist verpflichtet, zu einer Vereinten Nationen Konvention, das sie hat unterschrieben seit 60 Jahren vorher und jetzt das gilt. Und was sollen wir machen mit diesen Leuten? Und natürlich, diese Leute sind also... Man kann den nicht zurückschicken, weil die überwiegende Mehrheit dieser Flüchtlinge stammen aus Darfur und Eritrea. Darfur-Flüchtlinge waren Opfer einer Genozid da in Sudan. Die Flüchtlinge aus Eritrea geflohen einen von den schlimmsten Militärdiktaturen in die heutige Welt. Diese Nicht-Zurückschicken-Gesetz, was wir nennen auf Englisch The Law of Non-Refoulement, die Non-Refoulement-Gebot, das Verbot, gilt für Israel. Und das war klar von den ersten Tagen. Also die Hauptgericht in Israel, die Hauptgerichtshof seit 2006 hat gesagt, von unser Gesicht, die Nicht-Zurücksenden-Verbot gilt. Und da natürlich beginnt die Herausforderung.
Wie ist denn die aktuelle Asylpolitik sozusagen, die aktuelle Linie, die da gefahren wird in Israel?
Das war eine klassische Situation, wo es ist nicht nur, dass diese Flüchtlinge hat nach Israel gekommen. Es ist auch, dass durch diese Zeit zwischen 2006 und die heutige Netanyahu-Regierung, wir haben eine Situation, wo die israelische Regierung ganz recht gegangen hatte. Ich würde vorstellen, das ist eine heute fast eine Extremrecht-Regierung ist. Und diese Extremrecht-Regierung will natürlich diese Flüchtlinge zurückschicken oder mindestens, dass sie bleiben im Gefängnis oder so. Und diese politische Perspektive kam direkt in eine Konfrontation mit dem Hauptgerichtshof, weil der Hauptgerichtshof hat seine humanitärische, völkerrechtliche Meinung dazu. Und letztendlich, das hat eine Krise gemacht zwischen dem Hauptgericht und dem Knesset und dem Parlament.
Gibt es denn in Israel auch Menschen, die sich, ich sag mal, konstruktiv mit Flüchtlingen auseinandersetzen und die willkommen heißen und sich mit denen beschäftigen?
Die Zivilgemeinschaft in Israel, ein großer Teil davon, waren und sind heute auch ganz für die Flüchtlinge. Also du hast ein riesengroßes Netzwerk von nichtstaatlichen Organisationen, die helfen diese Flüchtlinge in den letzten 10 Jahren. Und auch die ganze Rechtsprozesse gegen den Staat, also gegen die politische Regierung, war unterstützt aus diesen nichtstaatlichen Organisationen. Und das kostet riesen viel Geld und das ist auch riesen viel, sage ich mal, gesetzliche Kraft, also Anwälte und so weiter. Und da Tausende von Menschen in Israel, von die Zivilbevölkerung, helfen bis heute die afrikanische Flüchtlinge. Direkt natürlich gegen die politische Regierung.
Also wenn ich medial irgendwas über Israel höre, geht es meistens um Konflikte und dann frage ich mich natürlich, wie viele Flüchtlinge kommen denn wirklich in dieses Land, um dort dann auch zu bleiben?
Heute haben wir ungefähr, also Israel hat durch verschiedene politische Entscheidungen ungefähr 20.000 von diesen 70.000 Flüchtlinge zurückgeschickt nach Südsudan. Die anderen 50.000 sind da. Die Regierung hat gebaut dann 2011/12 ein Gefängnis in die Wüste, also südlich von Beersheba, und hat begonnen, diese Leute in diese Gefängnis zu schicken. Die nichtstaatlichen Organisationen haben gegen die Regierung an dem Hauptgerichtshof geklagt. Und der Hauptgerichtshof hat ein Urteil gemacht, dass dieses Gefängnis illegal ist, dass die Regierung darf nicht niemanden in diese Gefängnis lassen von dieser afrikanischen Flüchtlinge. Nicht nur das, das war auch eine Situation, wo die ganze Gesetz selber, vorher von die Gefängnis selber, sonst die Gesetz von, was wir nennen auf Englisch, die Anti-Infiltration Act, diese Gesetz, dass man kann diese Flüchtlinge nehmen und in ein Gefängnis lassen, ungesetzlich ist, also das ist gegen die israelische Basisrecht, was ist quasi eine Verfassung, nicht genau eine Verfassung, aber trotzdem etwas wie eine Verfassung. Und dieses Gesetz, das die Parlament hat gemacht, war gegen die Verfassung. Und deshalb die Gericht hat ohne Minorität ohne eine Minorität Meinung, also das war 9 Richters und 9 Richters hat bestimmt, das ist ungesetzlich. Also 9-0 sozusagen. Das ist eine, normalerweise, das passt nicht in die israelische Hauptgericht. Das ist immer, gab es eine Minoritätmeinung oder eine andere Meinung oder was auch immer, von je nachdem von dem Richter. Das hat nicht so passiert hier. Das war 9-0, das war keine Minoritätposition. Und das ist ganz stark zu sagen. Dass wenn die Hauptgericht löscht ein Gesetz von Parlament, zu sagen, es ist ungesetzlich. Und wenn die Hauptgericht macht so, ohne eine Minoritätsposition rein in den Gerichtshof, das ist eine sehr klare Ansage.
Aber ist Israel wirklich ein Land, wo Flüchtlinge hingehen mit dem Ziel, dort zu bleiben? Oder ist Israel eher ein Land, wo der Großteil der Flüchtlinge erstmal durchlaufen will, um sich weiter in Richtung Europa zu bewegen?
Sie können nicht von Israel nach Europa zu bewegen. Letztendlich, sie können bewegen nie irgendwo. Also Israel ist eine letzte Stopp zu sagen, weil die ganze Grenze von Israel kontrolliert in eine ganz starke Situation, weil man muss nicht vergessen, Israel ist eine kleine Ort und man muss dazu hinzufügen, dass Israel hat eine sehr militante islamische Umgebung dazu. Also im Norden von Israel, man hat Hezbollah in Libanon, Ost ist Syrien jetzt mit ISIS und anderen, südlich ist es Hamas in Gaza oder ISIS im Sinai. Und am Westen, man hat die Mittelmeer. Da ist es schon mit der israelischen Armee dazu. Also keine Flüchtlinge von Sudan oder Eritrea wird nach Israel kommen, zu als eine Brücke zum Europa zu gehen. Das ist nicht so. Also das ist eine Entscheidung, die sie machen, weil sie haben keine andere Möglichkeit zu leben irgendwo in dieser Umgebung. Und die Frage, ob sie bleiben oder nicht, hat natürlich zu tun mit was wir nennen auf Englisch, lack of alternatives. Also sie haben keine andere Alternative, als zu fliegen seine Länder. Das ist der einzige Ort, wo sie sind, nicht getötet.
Ich habe bei der Recherche häufiger gelesen, dass afrikanische Flüchtlinge häufig aus Ländern kommen, in denen eine antisemitische Grundstimmung herrscht, was wiederum dann in Israel Konflikte provozieren würde. Ist das ein Vorurteil oder ist da was dran?
Also definitiv, die Leute, die kommen aus Sudan, Sudan ist noch in eine Kriegssituation mit Israel. Keine Waffenstand, keine Friedensvertrag, nichts. Es ist noch in einem Krieg. Also ich denke, zu sagen, antisemitisch ist problematisch, weil sie sind Semiten auch. Aber ich würde sagen, dass, also auf jeden Fall eine Sache ist klar. Keine von diesen Flüchtlingen hat bis heute nie eine Waffen und nie eine terroristische oder eine militärische Aktion gemacht, also, oder eine Akt sozusagen gemacht. Wir sprechen richtig über zivile Leute und nicht Combatants, was sie nennen auf Englisch, also nicht militärische Leute. Die Hauptproblem, was ich finde hier, ist diese Situation, wo man auf jeden Fall von der israelischen Seite, es ist hart zu trennen zwischen Leute, die kommen aus Sudan, und das ist ein Land im Krieg mit Israel. Und dann die Regierung muss sagen, ja, aber diese Leute, die haben hier gekommen, sie sind nicht, was wir nennen auf Englisch, Enemy Nationals. Es ist ganz interessant, dass die gleiche Problem zum Beispiel war so in 1940 in England. Also wenn die Juden zum Beispiel aus Österreich hat nach England gekommen, als Flüchtling. Und England damals, eine große Teil davon hat akzeptiert, Leute wie Ludwig Gutmann oder Sigmund Freud. Aber die große Teil davon, von den österreichischen Juden, von die englische gesetzliche Perspektive, waren Leute aus einer Enemy Country, auch aus einem Land, die war im Krieg mit Britannien. Und dadurch war damals eine große Herausforderung für die Engländer. Das war auch so mit den Japanern in Amerika in die 40er Jahre.
Das ganze Thema ist sicherlich noch viel komplexer, aber wir möchten jetzt auch nicht den ganzen Vortrag schon vorwegnehmen. Deswegen gibt es abschließend noch etwas, was Sie zum Vortrag sagen möchten, was ich Sie aber nicht gefragt habe.
Also ich denke, dass man kann nicht mit diesem Thema beschäftigen, ohne zu haben einen Blick zu der Herausforderung, dass wir bekommen jetzt hier in Deutschland. Also ich denke, dass auf mindestens man kann etwas von diesen vergangenen 10 Jahre in Israel lernen. Und ich denke, dass die erste Sache zu lernen ist, dass die Regierung selber muss ganz stark planen und Strategie machen, zu diese Flüchtlinge zu bekommen. Weil die Problem in Israel war, dass wir die erste, also zwischen 2006 und 2011, war keine Strategie aus dem Regierung. Das war nur, dass die Leute haben gekommen und je nachdem jemand in die Regierung muss mit denen beschäftigen, aber niemand hat mit diesem Thema richtig am Tisch gesessen und sagen, okay, was ist unser Plan hier? Wie wie reagieren wir zu dieser Herausforderung? Und dann danach, in einem Tag voneinander, kommt die Extremrecht und besitzt die ganze Thema. Und in diesem Vakuum, wenn gab es ein Vakuum, wo die Regierung macht keine Planung und Strategy, drin in diesem Vakuum kommt die Extremrecht. Und wenn man will, nicht die Extremrecht zu kommen da rein, man muss haben einen ganz klaren Plan. Wie, was macht die Stadt mit diesen Leuten? Wie sind die Gesetze mit diesen Leuten? Was passiert, wenn diese Leute machen kriminelle Sachen oder terroristische Sachen oder andere Sachen? Und was passiert auch mit die große Teil, die Reste? Die sind nicht nie Kriminelle, nie Terrorist. Aber dieser Punkt, eine Strategie zu haben, ganz wichtig ist.